Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay. Wenn du das jetzt gerade hörst, dann bin ich wahrscheinlich gerade mit einem sehr leckeren Getränk irgendwo an der Isar und genieße die Sonne in München. Und Friedemann, dieser Renaissance-Mann und Lebemann, der weiß, was die schönen Dinge im Leben sind und der weg von der deutschen Vita hin zur deutsche Vita wollte, ist auch in Urlaub. Deswegen hört ihr jetzt eine Sonderepisode unseres Podcasts, den wir vorab produziert haben. Und heute soll es um das Schreiben gehen.
Ja, danke Samira für die Sache. Ich versuche jetzt so weit von weit weg zum Mikro zu kommen, weil ich muss ja sozusagen vom Strand, wo ich liege, jetzt erstmal herkommen.
Bitte.
Jetzt bin ich da sehr gerne. Wenn ihr das hier hört, bin ich wahrscheinlich schon in der Mitte des dritten Negroni und versuche nicht zu viel Sonnenbrand zu kriegen. Aber schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mich entschlossen, 3 Wochen in Italien zu urlauben und deswegen die Samira gezwungen, dass wir Sonderfolgen vorher aufnehmen. Und da müssen wir jetzt beide durch und wir haben uns ein kleines bisschen was ausgedacht und heute wollen wir euch erzählen, was wir eigentlich sonst machen. Und wir haben gesagt, wenn wir schon für euch voraufzeichnen, außer der Reihe, dann trinken wir dabei. Es ist abends und ich habe ein Glas Rosé in der Hand und die Samira, was hat die Samira da am anderen Ende?
Ich habe ganz schreckliches Baileys.
Aber sie hat eine goldene, das muss man dokumentieren, sie hält eine goldene Baileys Flasche, warte, in die Kamera. Sie schämt sich nicht.
Nein, so. Voller Pride hier.
Sehr gut. Und du hast eine Wonder Woman Tasse dazu.
Eine ganz besondere Wonder Woman Tasse, weil es gibt dazu wirklich, und es ist nichts peinlicher als irgendwie spezielle Geschichten zu eigenen Lieblingstassen zu haben, aber
also eine Lieblingstasse zu haben ist schon peinlich, aber da noch eine Geschichte dazu.
Das ist wirklich, ja, Leia. Viola Davis, eine Schauspielerin, die ich sehr toll finde, hat irgendwann mal in so einem, ich glaube, Elle oder Vogue-Video, so ein I Show You My Home Interview-Format für die Vogue auf YouTube, ihre Küche gezeigt. Und da hat sie dann aus dem Schrank so eine Wonder Woman-Tasse gezückt und hat gesagt, das ist ihre absolute, wichtigste, liebste Glückstasse, weil sie als kleines Mädchen ein riesiger Fan von Wonder Woman war. Ist natürlich Mensch geworden, Female Empowerment, eine starke Frau, die mit ihrem Lasso der Wahrheit die Schurken dazu bringt, endlich die Realitäten anzuerkennen und dann auch unglaublich stark und noch dazu wunderschön ist, eine Amazonenprinzessin obendrein. Und deswegen war die Figur für sie sehr, sehr wichtig im Aufwachsen, weil ja Vorbilder, jeder kennt das ja, sind irgendwie in irgendeiner Form, da muss ich dich gleich noch fragen, das ist mir nämlich sehr wichtig, in irgendeiner Form relevant für das eigene Aufwachsen. Also welche Aufwärtsvergleiche kann man mit jemandem machen, zu wem schaut man auf und was versucht man dann zu übernehmen von fiktiven Figuren oder auch real existierenden Personen, was man gut findet. So, und seitdem ich dieses Video gesehen hatte, und ich war als Kind nämlich auch ein riesen Wonder Woman Fan und bin es tatsächlich immer noch, war ich ein bisschen obsessed von dieser Tasse. Aber nicht genügend, um mir jetzt eine zu kaufen, weil ich es dann auch irgendwie blöd fand. Also da auf Amazon zu gehen, nachdem ich ein Video auf YouTube gesehen habe und dann so eine Wonder Woman Tasse zu kaufen. Verstehe. Ganz unabhängig davon, ohne dass quasi in dieser kleinen Küchenschublade meines Bewusstseins mein Freund Kenntnis darüber hatte, war er für einen Schreibauftrag für ein Kinomagazin in den Warner Brothers Studios in Los Angeles. Und die haben dann dort eine Tour bekommen. Die ganzen Filmjournalisten wurden dann einmal durch die Studios geführt und da war dann Batman und die ganzen DC Universe Comicfiguren, Superman. Und am Ende gab es dann natürlich noch einen Merch-Store und er hat mir dann eine Wonder Woman-Tasse mitgebracht. Und dann bringt er sie mir mit, aber auch so mit dem Impetus, hey, ich habe dir was mitgebracht, aber jetzt nicht so das monstergroße Ding oder so, jetzt nicht irgendwie eine, weiß ich nicht, lebensgroße Comicfigur, sondern einfach halt eine Tasse aus dort, wo er gearbeitet hat quasi. Und ich packe die aus und ich breche in Tränen aus und sage, oh, ich habe diese Tasse und Viola Davis und komplett... Oh, yeah. Unzusammenhängende Worte fallen aus mir raus und ich bin super emotionalisiert, aber glücklich und sehr dankbar und happy und deswegen wirklich nur positive Gefühle gegenüber dieser Tasse, die jetzt eben auch noch mit ganz viel Glück, nämlich Baileys, gefüllt ist.
Fantastisch. Und eigentlich bringt uns das sofort zur ersten Frage. Ich werfe jetzt schon das ganze Konzept um, was wir uns nicht wirklich ausgedacht haben. Aber so wie du vielleicht früher Wonder Woman sein wolltest oder zumindest zu ihr aufgeschaut hast, gab es AutorInnen, die dich so beeinflusst haben, dass du gesagt hast, okay, so will ich auch mal schreiben und die dir den Weg zum Schreiben geleitet haben?
Also nicht als Kind natürlich dann, aber im Aufwachsen hatte ich ein paar Bücher und Autoren. Muss aber dazu sagen, ich bin ja der französischen Kultur eben sehr nah durch mein Aufwachsen. Und dementsprechend waren meine Lieblingsautoren auch überdurchschnittlich viele Franzosen. Ich mochte ein ganz bestimmtes Werk von Montesquieu, das heißt Persische Briefe. Und das ist ein interessanter Kniff, weil er hat aus der Sicht zweier Perser, die den französischen Hof besuchen, versucht, das Frankreich des 18. Jahrhunderts damals abzubilden. Dadurch, dass er die Perspektive quasi ins Außen verlagert hat, konnte er erstens auch ein bisschen süffisanter, ein bisschen sarkastischer über die Manierismen der französischen Hofkultur schreiben. Und der zweite Kniff war, dass es ein Briefroman war. Also sie haben entweder an die Familie Briefe geschrieben oder sich gegenseitig Briefe geschrieben. Das heißt, jeder Brief war ein in sich abgeschlossene Beobachtung, eine Miniatur dessen, was sie dort gesehen haben. Und ich fand diese Form, sowohl das Betrachten als Außenperspektive, vielleicht weil ich mich dann manchmal auch so wahrgenommen habe, dass ich irgendwie gegenüber der deutschen Gesellschaft so dastehe und wie ein persischer Diplomat dann manchmal Briefe an meine Freunde schreibe und sage, hier in Deutschland ist schon wieder dieses und jenes los. Es ist schon interessant, dass ich dann ganz lange den Wunsch hatte, tatsächlich so einen Briefroman zu schreiben. Ein modernes persische Brief, aber für Deutschland. Das war das eine. Und das andere war, ich glaube, ich mache Anführungszeichen, die hört man ja nicht, literarischer Erweckungsmoment war tatsächlich ganz banal Madame Bovary. Das habe ich, ich weiß nicht warum, ich habe es verschlungen. Und das war das erste Mal, wo ich ein Buch sehr, sehr gerne gelesen habe, obwohl wir es verpflichtenderweise lesen mussten. Und da habe ich, glaube ich...
Gustave Flaubert war es, richtig?
Genau, Flaubert, genau. Ja. Und
das war Gustave?
So, Gustave,
hab ich jetzt? Hast okay, das wäre schon beim ersten Schriftstellernamen direkt daneben noch. Huh, Glück gehabt. Französisch wird doch nur nicht das stärkste Pferd von Friedemann Karik. Ja, das hast du in der Schule gelesen und was hat das mit dir gemacht?
Das erste Mal ein Gefühl dafür entwickelt oder ein Verständnis dafür entwickelt, wie man mit Sprache eine Realität schaffen kann, die eine ästhetisierte Version eigener Gefühle und Lebenswelten ist. Also die auf ansprechende Art und Weise etwas abbildet, was alle irgendwie kennen, aber sehr schwer zu greifen wissen. Und das war auch bei Bellamy zum Beispiel, auch Maupassant, auch ganz, ganz stark, wo ich dann auch ja, sehr viel identifikatorische Momente hatte mit der Figur und vor allem der Sprache. Das war aber dann, das muss ich noch dazu sagen, war nicht mein erster Schritt, dass ich dachte, ich werde jetzt Autorin. Das ist überhaupt alles sehr, sehr zufällig bei mir entstanden. Das ist nur etwas, das mich immer begleitet hat.
Kurzer Einschub, bevor wir da anknüpfen. Ich glaube, dass Madame Bovary ja wirklich auch als Geburtsstunde des modernen Romans gilt, eben weil dieses Versprechen, dass man sich nur durch Druckerschwärze auf Papier in eine Figur zutiefst einfühlt und mitunter zu Tränen gerührt sieht und eben auch das Schicksal der Hauptfigur eben mit durchleitet. Also zum Beispiel ist das erste Mal, dass der Roman sozusagen oder mit eines der ersten Male, dass der Roman in der Massenkultur genau das versprochen und eingelöst hat. Deswegen ist interessant, es steht in ganz vielen Büchern, die so theoretisch sich dem nähern, wie ist eigentlich der Roman entstanden und warum schreiben und wie schreibe ich. Ganz oft Madame Bovary. Witzig, weil du jetzt, glaube ich, die erste Person bist, die das so genau persönlich nachempfunden hat. Und zweitens muss ich dich natürlich fragen, hast du die persischen Briefe jemals versucht? Weil du hast gesagt, du wolltest es schreiben.
Ja, tatsächlich. Aber es ist in der großen Schublade der vielen unangefangenen Ideen ist es noch irgendwo drin.
Ich glaube, das solltest du mal machen. Klingt fantastisch.
Ja, im Grunde sind meine Kolumnen ja jetzt meine persischen Briefe.
Boah, was für eine gute Überleitung, Samira. Hervorragend. Weil man muss natürlich auch sagen, wenn wir so ein bisschen jetzt spontan, unbeabsichtigt deinen Weg zur Autorin nachzeichnen wollen, muss man natürlich eigentlich sozusagen einmal von hinten drauf schauen, von oben aufs Dach des Hauses. Du schreibst zwei Kolumnen, eine für das beste Medienkritikportal der Welt namens übermedien.de von und mit unserem gemeinsamen Freund Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz, Freunde. Die erscheint jeden Dienstag und du schreibst auf Spiegel Online seit Anfang des Jahres auch eine Kolumne, die erscheint jeden Donnerstag. War das jetzt richtig? Habe ich es jetzt richtig kolportiert? Jawohl. Okay.
Alles total korrekt. Und das sind tatsächlich, die funktionieren im Grunde, stelle ich gerade dank auch unseres Gesprächs fest, genau wie die Erzähllogik der persischen Briefe, witzigerweise. Es wird die Gesellschaft beobachtet und dann in eine unterhaltsame oder informative und oder informative Art und Weise präsentiert in Miniaturen. Das stimmt.
Inwiefern unterscheiden sich diese beiden Kolumnen?
Rein formal ist es so, bei Übermedien habe ich sehr viel mehr Platz, mich auszutoben. Und es macht wahnsinnig viel aus, weil tatsächlich die Form am Denken mitschreibt. Wenn ich weiß, dass ich wirklich in essayistische Gefilde mich begeben darf, dann kann ich zum Beispiel eine Kolumne namens Was Sie alles schon immer über Meinungsfreiheit wissen wollten, aber sich nie zu fragen getraut haben, dann kann ich mir erlauben, da 13.000, 14.000 Zeichen zu schreiben und wirklich alle Referenzen vom Marktplatz der Ideen bis hin zu John Rowell, bis hin zu Christopher Hitchens reinzutun. Also alles, was ich gut finde. Und dann ist es wirklich so ein großes Austoben in einem Süßigkeiten-Store und man kann immer mehr in den Korb reinpacken. Und bei Spiegel, das also wirklich rein der formale Unterschied. Deswegen ist dann auch einfach der Ton anders. Man nimmt sich mehr Zeit, den Gedanken irgendwie zu Ende zu bringen. Bei Spiegel, es ist wirklich höchstens 8.000 Zeichen, wenn weniger, ist es noch besser. Also 6.000, 7.000 Zeichen sind so das Wunschmaß. Und ich verstehe auch, warum, weil es einfach ein anderes Lesen ist. Leute wollen dort kein Essay oder in Form einer Kolumne kein Essay lesen. Und ich muss mich ganz schön disziplinieren einfach. Ich muss meine Gedanken wirklich konziser ordnen und verstehen, welchen Bogen ich selber vorhabe zu gehen. Und das sehr, sehr präzise. Ich kann da nicht rummeindern, ich darf da nicht sehr ornamental werden und irgendwelche noch Nebenbezüge und Seitenstraßen einmal ablaufen, bis ich dann wieder zur These, zur Hauptthese des Textes zurückkomme. Das ist der Hauptunterschied. Ansonsten natürlich ein thematischer. Ne? Übermedien ist rein medienkritisch. Das heißt, ich befasse mich mit allen Sachen, die in irgendeiner Form Bezug haben zu Mediatisierung unserer Gesellschaft oder Medienkritik ist, also Kritik an journalistischer Berichterstattung. Und Spiegel ist natürlich ein bisschen gesellschaftspolitisch freier.
Jetzt hast du schon so sozusagen die Formate so ein bisschen umrissen. Das eine mehr Essay, das andere vielleicht eher Kommentar oder Analyse. Wie lernt man sowas? Wie hast du das gelernt, sowas zu schreiben? Weil es kann man ja sagen, einerseits das beste Medienkritikportal der Welt und andererseits Spiegel Online, eines der reichweitigen, stärksten Medien in Deutschland überhaupt. Das macht man jetzt nicht so aus dem Stand, oder? Oder etwa doch, Frau Elliott. Vielleicht ist es einfach pures Talent. Ist auch eine gute Antwort, liebe Pauis. Dann wisst ihr wie hier die Stakes verteilt sind.
So, das war unsere Stunde über Schreiben. Die wichtigste Voraussetzung, man kann es oder nicht.
Entweder man hat es oder man hat es nicht, wie der Österreicher sagt.
Dazu muss ich ganz grundsätzlich sagen, jetzt auch über, ne, was uns jetzt auch im Laufe der folgenden Stunde erwartet, es ist, glaube ich, ich spreche mal für dich mit, ansonsten korrigiere mich gerne. Nicht so, dass wir hier unser Wissen in der Annahme teilen, dass wir die Gurus sind und komplett verstanden haben, wie gutes Schreiben ist. Oder dass wir von uns selber denken, dass wir so gute, fantastische, brillante, kluge, eloquente, wortgewandte Autoren sind, dass wir natürlich dieses Wissen gnädigerweise mit dem Rest der Welt teilen wollen. Sondern, ich glaube, aus uns spricht vor allem Leute, die einfach aus Praxis nacherzählen können, wie es ist, viel zu schreiben. Viel schreiben zu müssen vor allem. Und das ist tatsächlich etwas, das bei mir vor allem Faktor ist. Also ich habe nicht mal einen ästhetischen Anspruch und dementsprechend habe ich ihn handwerklich auch nur so halb gelernt. Also ich habe mal in einer Nachrichtenagentur ganz kurz gearbeitet und habe da ein bisschen das journalistische, protokollarische Schreiben vielleicht irgendwie nicht mal gelernt, sondern kurz mal angesehen und festgestellt, wie es funktioniert. Und danach ganz klassischer oder ganz langweiliger Weg dann ins wissenschaftliche Arbeiten in Form eines Studiums, wo man dann gezwungenermaßen zumindest lernt, wie man Argumente präsentiert, Beispiele aufbereitet, wie man Quellen recherchiert und wie man eben eine Hypothese so aufstellt, dass sie dann auch überzeugend ist. Aber jetzt so richtig gelernt, ne, was ist schönes Schreiben oder was ist überzeugendes Schreiben oder, und dazu kommen vielleicht später auch noch zum Beispiel das politische Schreiben, das Redenschreiben, was ich ja auch noch machen muss. Das kam dann tatsächlich durch die Praxis eher, würde ich sagen. Und wie gesagt, das alles mit der Prämisse, dass ich selber auch nicht finde, dass ich bisher, ja, also ich finde es auf jeden Fall ausbauwürdig. Sagen wir so.
Wir haben ja auch noch ein paar Jahrzehnte besser zu werden. Und ich finde, du hast einen wichtigen Punkt genannt. Also genau, da muss man einmal die Luft rauslassen. Schreiben ist immer fail better. Also man versucht immer irgendwas und schafft es eigentlich nie. Egal, was man macht. Und sehr, sehr, sehr selten hat man zeitweise das Gefühl, dass es richtig, richtig gut wird. Und die meiste Zeit, widerspricht mir, wenn ich falsch liege, hat man genau das Gefühl, was eine Stabhochspringerin so bei den niedrigen Höhen hat. Das muss ich jetzt irgendwie schaffen. Ja, ich komme schon drüber. Okay, hat geklappt. Okay, nicht blamiert. Passt. Nächste Höhe. So. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ich würde aber gerne wissen, wo hast du denn schreiben? Also du schreibst, dazu muss man jetzt wirklich mal sagen, und jetzt darf sich Friedemann kurz schämen, wenn ich ihn lobe, aber er hat ein sehr, sehr wirklich, wirklich schönes Buch geschrieben, ein Roman.
Ja, du darfst nicht anfangen, mich zu loben, weil dann, nee, das geht nicht.
Wir dürfen uns gegenseitig nicht loben. Auf jeden Fall, also der hat da so ein Buch geschrieben, der Friedemann. Keine Ahnung, wie es ist. Okay. Ich habe nicht reingeschaut, ist vermutlich okay.
Von dir stammt die bestbewertete Amazon-Rezension tatsächlich.
Das will ich aber hoffen. Outen. Ja.
Also, das ist natürlich eine Lüge.
Oder, Anders? Du hast einen Stil. Du hast einen Friedemann-Karik-Stil. Und das ist, glaube ich, schon eins der größten Hürden, die man als Autor überhaupt haben kann, einen eigenen Stil zu haben. Manche scheitern ihr ganzes Leben daran, einen eigenen Stil zu finden. Viele replizieren viel, manche machen gute Pastiche, viele wollen klingen wie Kracht oder wie Benjamin von Stuckrad-Barre oder sie hängen in der Pop-Literatur in die Fest. Aber du hast wirklich einen sehr, also ich würde behaupten, und ich glaube, das liegt nicht mal meiner Qualifikation, politische Reden zu schreiben und deswegen Stile irgendwie ein bisschen auszumachen, aber ich würde behaupten, dass ich deinen Stil unter verschiedenen Texten dann wiedererkennen würde, wenn ich verschiedene Texte vorgelegt bekäme, anonym. Friedemann schüttelt ganz eifrig den Kopf.
Er wiegt den sanft von links nach rechts. Vielen Dank dafür. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Wie bist du zum Schreiben gekommen und wie hast du gelernt, so zu schreiben, wie du es jetzt tust?
Ich muss jetzt doch sagen, dass ich glaube, du hast auch einen Stil. Aber es soll keine gegenseitige Beschmeichelung sein. Und ich wollte noch einmal auch da.
Ein kurzer Zwischendings. Stil heißt ja nicht mal per se gut. Also ich meine, Gabor Steingart hat ja auch einen Stil, sagen wir mal so. Ja. So oder Martin Stein. Oder,
ja, der gut, ich würde sagen, Gabor Steingart hat einen Stil. Aber
ein Stil hat er.
Ja, und Martin Stein auch. Und tatsächlich zu diesem manchmal schon auch kokettieren. Natürlich wissen wir beide, dass wir halbwegs schreiben können. So. Das muss man ja gar nicht, also ist ja auch albern zu sagen, oder nicht?
Ich denke wirklich, das ist kein Witz, jede Woche, ich habe alle reingelegt, alle denken, das ist hier ein deutscher, vernünftiger Text. Jede Woche denke ich das. Imposter-Syndrom.
Ja, genau, man hat das Hochstapler-Syndrom. Ich zitiere an der Stelle immer, oder ich greife an der Stelle immer zurück, es gab mal ein super Interview im SZ-Magazin mit Daniel Kehlmann und Salman Rushdie vor 3 Jahren oder so. Und klar denkt man, okay, ja, die Großkopferten und so, ne, die tun jetzt wieder so bescheiden. Aber die haben beide ganz ehrlich gesagt auf die Frage, wie es ist, wenn sie ein Buch beginnen, es ist immer das Gleiche, es ist die Hölle, weil sie denken, es wird scheiße. So.
Ja.
Und das sind jetzt, glaube ich, also sind jetzt wieder zwei große Literaten. So, ich glaube, da hätte man wahrscheinlich mindestens genauso auch 2 Frauen hinsetzen können oder wie auch immer. Und es ist immer das Gleiche. Man denkt, es gibt immer weite Strecken, wo man denkt, es wird nicht so. Und trotzdem irgendwie kriegt man es am Ende hin und vielleicht verdient man sogar Geld damit. Und dann, glaube ich, kann man irgendwann mal anerkennen, so ganz schief läuft es nicht. Um auf deine Frage zu antworten, ich hab lange gedacht, Talent allein reicht. Es wurde mir heftigst vor Augen geführt, dass zumindest das bisschen Talent, was ich mitbringe, nicht gereicht hat. Und dann habe ich hart gearbeitet. Also ich habe in meinem Leben mit bei weitem für nichts so viel investiert, erstmal ins Blaue hinein, wie fürs Schreiben. So ehrlich muss man ja auch sein, ne? Wenn du vorhin gesagt hast, ja, das kam dann so im Prozess. Das ist einfach schon sehr, 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 sehr viele Stunden, die man gibt, ohne direkt was rauszukriegen, weil es einfach noch nicht gut ist. Und da darf man sich auch nicht überfordern. Und irgendwann, glaube ich, hat man dann so erstmal bei den kleineren, einfachen Formaten und dann immer geht man immer so eins höher, wie da ist sie wieder die Höhe der Hochspringerin, merkt man, dass man es nicht total versaut. Und so war das bei mir auch. Ich habe ganz lange geschrieben und es war einfach Schrott. Es war einfach Schrott. Also was heißt Schrott? Aber es waren halt Einzelteile aus dem Schrott geholt, genauso wie du es gerade gesagt hast, versuchst zu recyceln. Damals, also natürlich früher wollten alle sein wie die Pop-LiteratInnen, aber eher Literaten. Und wir dachten, das ist cool und das ist super und diese Ironie und das ist der Stil, in dem man schreiben muss. Und dann versucht man aus diesem Altmetallhaufen irgendwie sich zu bedienen und irgendwas Sinnvolles zu bauen. Und es kann nicht funktionieren. Und man muss gucken, was man sozusagen an frischen Ressourcen findet, an wirklich an Edelmetallen. Und die sind natürlich seltener. Und irgendwann hat man mehr und mehr Momente, in denen man merkt, okay, das ist mir jetzt halbwegs gelungen. Und genauso war es bei mir auch. Sonst ist immer die klassische Geschichte, glaube ich, auch als, je nachdem, wo man herkommt, aber dass man erstmal mit einer gehörigen Hybris reinstartet und dann zeigt einem die Realität den Mittelfinger und dann muss man arbeiten. Und dann merkt man ja auch, ob es einem wichtig genug ist, beziehungsweise bei mir tatsächlich auch gemerkt habe, alles andere kann ich nicht so richtig, beziehungsweise oder ist halt einfach, würde ich mich mit 37 erhängen, wenn ich was anderes machen müsste, weil ich einfach nicht für nichts anderes so gemacht bin. Und dann, ja, und dann zieht man es halt irgendwie durch und versucht sich da so reinzutricksen. Und bei mir ging tatsächlich dann der Weg auch über den Journalismus, weil man da natürlich mit Schreiben Geld verdienen kann und klein anfangen kann, sozusagen in Anführungsstrichen klein. Also auch die kleinen Formate sind schwierig, aber und so ein bisschen nach und nach lernen kann, auch zu Dienst leisten. Mhm. Weil das ist es ja im Endeffekt. Und deswegen finde ich es auch super interessant, dass du sowohl die große politische Kolumne schreibst, und ich glaube, das kann man schon einmal sagen, die Spiegel-Online-Kolumne, ne? Also Sibylle Berg, Margarete Stokowski, Sascha Lobo und so weiter, das sind ja schon auch, das ist eine gewisse Bühne in Deutschland, die sonst eben nur die LeitartikelschreiberInnen haben, vielleicht sogar eine auf eine Art quantitativ größere Bühne inzwischen. Und du gleichzeitig auch als politische Ghostwriterin eben ParlamentarierInnen, ich weiß nicht, wer es ist, deswegen gender ich mal, ich glaube, es sind Männer, ich weiß auch nicht warum, berätst bzw. beschreibst. Und du sozusagen von beiden, die Kerze der Überzeugung von beiden Seiten anzündest. Einerseits auf das Publikum einwirkst und auf eine diffuse Öffentlichkeit und andererseits auf eine sehr, sehr spitze, eigentlich auf eine Art, also für eine sehr spitze Zielgruppe schreibst, die dann wieder an eine mittelspitze Zielgruppe diese Dinge weiterverbreitet. Und da frage ich Sie, Samira El-Ouazi, wie können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Wie können Sie noch in den Spiegel gucken? Oder im Ernst, wie schreibt man denn, wie ist man denn politische Ghostwriterin? Ist es so ein bisschen geheimagentenmäßig, wie ich es mir vorstelle? Dass man so, wird man so nachts angerufen und dann so, Samira, die wollen ein Gesetz durchbringen und ich muss morgen eine Rede halten. Du musst sofort in den Flieger steigen. Und dann ist so am Flughafen, wartet schon so jemand mit so einer Aktentasche und gibt dir so das Briefing, oder wie funktioniert das?
Es ist viel, viel weniger glamourös. Also wir haben zwar natürlich nächtliche Calls und WhatsApp-Dialoge, die dann irgendwie irgendwelche MoMA, Morgenmagazin-Interviews vielleicht dann durchaus vorbereiten, aber im Endeffekt ist es auch dann einfach nur ganz, ganz triviale Schreibarbeit hier im stillen Kämmerlein.
Also du bereitest die Parlamentarier auch auf Pressetermine vor und so fließt den so ein bisschen...
Ja, es war früher ein bisschen mehr, jetzt ist es mehr so ein Sparring-Partner haben, um die Argumente zu schärfen oder um eine Gegenrede schon quasi im Kopf zu haben, um dann wirklich klarer zu wissen, was man selber als Argument präsentieren möchte. Und ich muss dazu sagen, auch das sind, ja?
Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade einmal das sozusagen an meinem lebenden Objekt, weil ich glaube, das ist relativ weit weg von den Pauis und auch von mir. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Liebe Pauis, wir sind da gleich. Ich bin jetzt Friedemann Karik, der erste Bundestagsabgeordnete von der Deutschen Rosé-Partei. Und ich möchte jetzt im Morgenmagazin meinen Standpunkt klar machen, dass ich finde, jeder Deutsche und jeder Deutsche sollte eine Flasche Rosé pro Tag vom Staat geschenkt kriegen. Weil ich finde, Rosé macht glücklich. Wie würdest du mich jetzt beraten?
Okay, also du gehörst ja erstmal eher zu den charismatischeren Rhetorikern. Das macht die ganze Sache auf jeden Fall ein
bisschen einfach. Da haben Sie sehr, sehr recht, Frau Samira, sehr recht, ja.
Das heißt, was meine Aufgabe wäre jetzt zum Beispiel, nehmen wir einfach drei Punkte, drei Talking Points, drei Argumente, vielleicht die Förderung der Wirtschaft, der Weinrebenwirtschaft würde gewährleistet und es ist ja in Deutschland ein wichtiger Standort. Das heißt, durch den Kauf dieser Flaschen würde man ja die Wirtschaft dann fördern. Das wäre jetzt nur ein fiktiver Punkt. Ein zweiter fiktiver Punkt wäre vielleicht auf soziologischer Ebene ein Recht auf Rausch, auf kontrollierten Rausch. Mit der Aussage, Alkohol hat sowieso eine soziologisch sehr wichtige Bedeutung in der deutschen Kultur, in der deutschen Gesellschaft. Es wurde, war das von König Ludwig, glaube ich, der Verein zur Verhinderung der Nüchternheit gegründet, der zur Aufgabe nur hatte, dass sich Diplomaten und Könige die ganze Zeit in einem betrunkenen Zustand befinden, damit die Diplomatie besser funktioniert, weil man weiß, dass natürlich Alkohol das Herz öffnet und Kriege verhindert. Also würde ich dann da einfach mehr so auf die Kulturtechnik vielleicht eingehen als wichtiger Punkt. Und da könnte man dann auch ein bisschen mit der deutschen Tradition arbeiten und da dann emotional den Zuschauer abholen. Jeder kennt das doch. Und über den dritten Punkt müsste ich jetzt noch nachdenken. Aber sagen wir mal,
okay, ich grätsche da rein, aber dann machst du doch auch so ein bisschen Politik mit als Ghostwriterin.
Na klar, ist es, also, na klar, sagt er. Na klar, natürlich.
Fantastisch.
Das sind ja erstmal Angebote von mir und selbstverständlich forme ich politische Inhalte damit. Aber erstens ist nicht gegeben, dass die jeweilige Person das dann 1:1 übernimmt, wenn das zum Beispiel mit der eigenen Parteiprogrammatik wirklich massiv bricht oder kontra Wertesystem der Person geht. Dafür bin ich aber mittlerweile auch schon, sind wir auch zu gewöhnt aneinander und ich auch zu schlau, um dann jetzt wirklich Punkte zu nennen, von denen ich weiß, dass die einfach nicht kompatibel wären mit der Person, ist das eine.
Das muss am Alkohol liegen. Samira El-Uhazin hat sich gerade selber schlau genannt. Jetzt haben wir sie weich gekocht. Jetzt habe ich sie in der 47. Folge Piraten sind der Powerplay, habe ich sie endlich zu dieser dringend notwendigen Ehrlichkeit in der Reflexion gebracht. Aber sag mir ehrlich, wie viele, also das wundere ich mich, ist es normal, dass Parlamentarier jemand so haben wie dich?
Nein.
Nein, das ist schon ein Luxus.
Genau, und es wird auch unterschiedlich gehandhabt, wie publik das gemacht wird. Also zum Beispiel Peter Müller hatte einen Redenschreiber, der ein guter Freund von mir ist, wo das auch zum Beispiel bekannt war. Oft ist es so, dass die Büroleiter oder traditionsgemäß, dass die Büroleiter entweder schleifend über die Reden gehen oder auch selber Vorschläge machen, einfach aus Zeitgründen. Also es muss dann ein bisschen delegiert werden manchmal. Es ist auch nicht ungewöhnlich. Also die Leute sind dann immer ein bisschen entsetzt, weil sie plötzlich so einen Authentizitätsverlust wähnen oder einen Betrug wähnen am Wähler, dass der Politiker seine Reden gar nicht selber schreibt. Und es ist aber eine Mischung meistens im Prozess. Also der Politiker hat ja dann schon irgendwie Standpunkte, die er vertreten möchte. Er braucht einfach nur jemanden, der das ein bisschen schöner ausformuliert. Und das Reden halten übernehmen wir dann trotzdem. Wir Ghostwriter oder wir Autoren oder Redenschreiber dahinter, übernehmen wir ja dann trotzdem nicht. Also die finale Arbeit bleibt ja dann doch im performativen Akt. Und ansonsten weiß ich es nicht, weil man spricht nicht so viel darüber. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie viele jetzt dann einen haben, aber ich weiß, dass es nicht viele sind, einen Ghostwriter.
Wie funktioniert Überzeugung? Glaubst du daran, dass wenn du eine Rede gut schreibst oder eine Kolumne gut schreibst, dass du dann Leute damit überzeugst?
Ja. Gute Argumente, es ist sehr schwer, sich gegen gute Argumente zu wehren. Man muss schon einen enormen
Aufwand. Ich kenne viele Leute, die sind seit 40 Jahren Weltmeister darin, sich dagegen zu wehren.
I know, aber sie müssen sehr viel Arbeit an den Tag, sehr viel emotionale Arbeit und sehr viel Verdrängung an den Tag legen und sehr viel auch, wie soll ich sagen, umbiegen faktischer Wahrheiten an den Tag legen, um ein gutes Argument, nur wohlgemerkt, kein schwaches, sondern ein starkes Argument wirklich massiv ablehnen zu müssen oder zumindest verhindern zu können, dass das Argument nicht etwas in ihrem Kopf zum Arbeiten bringt. Also ich finde zum Beispiel, jetzt ganz banal, ganz unideologisch, gibt es viel mehr Argumente dafür, kein Fleisch zu essen, als es Argumente gibt, Fleisch zu essen. Nichtsdestotrotz kennt natürlich jeder die Diskussion zwischen einem Vegetarier und einem Fleischesser, dass der Fleischesser 1000 Argumente finden wird, warum ihm das Fleisch gut schmeckt, Kulturtechnik, Tradition, Gewohnheit, Geschmack, Hedonismus, argumentiert damit Robert Faller und so weiter. Aber ehrlicherweise, also wenn man es wirklich ganz objektiv rational runterbricht, sind die besseren Argumente vielleicht Umweltschutz, Gesundheit, Ethik auf der Seite des Vegetariers. Und ich behaupte, dass ein fleischessender Mensch sich nicht dagegen wehren kann, dass das Argument nacharbeitet. Dass er es dann anders verrationalisiert, ne, um sich auch selber treu bleiben zu können, um das dann irgendwie rechtfertigen zu können. Keine Frage. Ich sage auch nicht, dass er dann verändert wird, aber ich glaube schon, dass etwas in ihm nicht unberührt bleibt von einem guten Argument. Und ansonsten geht Überzeugung aber auch sehr viel über Vorbilder. Und das ist natürlich ganz, wie soll ich sagen, eine andere Baustelle, weil es ja nicht das Rhetorische ist, aber im Grunde glaube ich schon an die Kraft einer Person, die eine starke Rede hält und vermittelt, dass diese Rede auch sie selbst repräsentiert. Wenn zum Beispiel ein Cem Özdemir eine klare, starke Rede gegen Rechtsextremismus hält und man ihm auch 100% abkauft, dass er natürlich, naturgemäß, hinter allem steht, was er sagt, dann hat das eine charismatische Wirkung, die auch in transformative Prozesse sich übersetzen kann, glaube ich. Schreibst das habe ich sehr kompliziert ausgedrückt.
Nee, überhaupt nicht. Schreibst du für Cem Özdemir, muss ich dann fragen.
Ein Teil meiner Arbeit ist, dass ich nicht sage, für wen ich schreibe, weil es erstens auch komplett irrelevant ist, weil die beiden sehr gute Reden halten, auch ohne mich, und zweitens ich das auch nicht darf.
Okay, fair enough. Ich habe vorhin schon 2 Bier getrunken, deswegen muss ich wahnsinnig dringend auf die Toilette.
Bitte.
Heute geht es leider nicht anders.
Nein, alles gut. Sollen wir weiterlaufen lassen?
Lass einfach weiterlaufen.
Okay. Ja, jetzt wo Friedemann weg ist, kann ich ja jetzt nochmal Werbung machen für seine beiden Bücher. Er hat ein Buch geschrieben, einen Roman, der heißt Dschungel. Im Ullstein Verlag, und es ist ein ganz toller Reiseroman. Es geht um Kambodscha und um Identität, um Freundschaft. Das ist eine sehr interessante, auch dekonstruierende Heldenreise über, was es bedeutet, eigentlich Freunde zu sein, beste Freunde zu sein. Und das andere Buch ist ein Sachbuch, das heißt Wie wir lieben. Und da geht es um...
Warte, jetzt höre ich dich wieder.
Jetzt ist Friedemann zurückgekommen. Ich habe heimlich Werbung gemacht.
Das ist ja die größte Frechheit. Während ich im Pool war. Okay, aber sag mir, du musst mich so... Für was hast du Werbung gemacht und war es völlig übertrieben?
Nein.
Ah, schön. Ja, okay, nein, das kann man mal machen. Was hast du? Okay, hol mich wieder rein. Hol mich ab. Ich schenke mir Rosena.
Was ich ganz konkret jetzt auch vielleicht an einem Text festgemacht, den du ja geschrieben hast für den Spiegel. Du hast ja auch einen journalistischen Text geschrieben über die M-Straße, die umbenannt werden soll und die ganzen Querien, die es gibt oder die ganzen Diskurs, den es darum gibt, warum es nicht umbenannt werden sollte, aus historischen Gründen und so weiter. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie für diesen Text spezifisch dein Arbeitsprozess war. Was mich wirklich genuin interessieren würde, weil ich überlege, ob ich mir da was abschauen kann, weil es so effizient wirkte.
Okay, ja, leider völlig in die Lücke gefragt. Ich habe tatsächlich, das ist ganz interessant, dass du danach fragst, ausgerechnet. Also ein Text, der Spiegel Online erschienen, jetzt auch nicht, kein langer, spektakulärer Text und auch keine Recherche nötig in dem Sinne, dass man jetzt irgendwo hinfährt oder krass viele Leute anruft oder irgendwas beobachtet oder auf ein Ereignis wartet, sondern einfach nur viel liest und sich in eine Diskussion einnerdet. Und tatsächlich, glaube ich, wenn man so ein bisschen reine Übung, also es geht überhaupt nicht um irgendein Talent oder Genialität, sondern einfach reine Übung darin hat, so Debatten und Diskurse zu beobachten und an Sollbruchstellen des Ganzen, wo einem selber eine Frage kommt, nicht in der Frage zu verhaften, sondern zu sagen, okay, welcher Text könnte diese Frage beantworten? Dann, glaube ich, passiert es einem sozusagen immer wieder, dass man sich einfach für Sachen interessiert. Mich hat diese Debatte einfach so ein bisschen interessiert. Und dann merkt man so, okay, da ist ein Punkt, der ist noch unterbelichtet. Und ich war 2 Jahre Pauschalist sozusagen bei der Süddeutschen, bei dem jungen Magazin Jetzt, das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und ich meine, das ist halt journalistisches Arbeiten eigentlich. Mhm. Man setzt sich morgens zusammen und sagt, was war interessant? Was ist heute interessant? Worüber wollen die Leute was lesen? Und ich glaube, die große Kunst im Journalismus ist, aus diesem sehr breiten, was ist interessant, weil da geht ja alles von, ja, die Pendlerpauschale wurde abgeschafft, bis hin zu, gibt es die große Liebe, gibt es den freien Willen, kann ja alles interessant sein, an einem Punkt. Und dann heißt es immer so schön, das ist ein Thema, was ist die Geschichte? Wie gieße ich das in einen Text? Was muss der Text mir genau für Fragen beantworten? Und es ist ja heute brutal, unsere Aufmerksamkeit ist so umkämpft, du darfst als Journalist auf diesem Markt dir keine Sekunde die Blöße geben, dass du sagst, ich weiß nicht so genau, was ich euch erzähle, aber hört mir trotzdem zu. Du musst immer ganz genau wissen, warum das wichtig ist. Und das ist einfach ein Handwerk oder ein Training, was die richtig guten Leute auch nochmal 400 Mal besser können als ich, wo ich immer wieder staune, wie gut Leute dann aus einem großen Thema, aus einer großen Frage eine spitze Geschichte machen. Aber so ist es dann manchmal, dass man was anguckt und sagt, oh krass, darüber hat jetzt noch keiner nachgedacht. Und dann tatsächlich konkret bei diesem Text, über den wir reden, ist es dann manchmal so, dass ich merke, das arbeitet in mir, gerade am Wochenende oder so, wo man dann so ein bisschen Luft hat. Und ich dann merke, ich möchte meine Gedanken aufschreiben und dann mache ich's und dann ist es schon ein halber Text, weil dann ist es, also nicht, weil es so gut ist, sondern einfach nur, weil es dann schon so die wichtigsten Punkte abklappert und ich für mich einfach das klarkriegen möchte. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen Schwimmen gegen den steigenden Pegel der Sunk Costs, sagt der Angelsachse, dass man merkt, okay, jetzt habe ich schon viel drüber nachgedacht, jetzt habe ich vielleicht schon extra nochmal 2, 3 Artikel gelesen, jetzt habe ich irgendwas gegoogelt, weil ich was nicht verstanden habe, jetzt habe ich es schon in mein Notizprogramm irgendwie reingeschrieben und jetzt bin ich schon 2 Drittel des Weges eigentlich gegangen, jetzt zu sagen, okay, ich möchte vielleicht dafür, also ich möchte es irgendwo veröffentlichen und dann kriege ich vielleicht auch noch ein bisschen Geld dafür, so ehrlich muss man ja auch sein. Mhm. Und vor allem kriege ich wieder dieses Privileg, mich noch ein paar Stunden mehr damit beschäftigen zu können, weil es mich immer noch irgendwie bockt, also weil es mich immer noch juckt, was dabei rauskommt, dann ist der Schritt eigentlich leicht. So, und was ich mir halt angewöhnt habe, ist wirklich alles in, also das ist mein Nummer-1-Tipp, wie kann ich irgendwas schreiben? Evernote, das Notizprogramm, das ist einfach magisch, weil man jederzeit alles direkt reinschreiben kann, alles gut sortiert hat. Man kann Sprachaufnahmen reinmachen, Man kann es als Diktiergerät benutzen, man kann Artikel, Bilder, du kannst mit der Kamera Sachen fotografieren, du kannst Artikel abfotografieren. Der setzt es dir direkt in guten Kontrast. Du hast es nachher wieder in deinem Notizprogramm. Also Evernote, auch die, als Premium Edition auf vielen Geräten nutzbar. Das ist wirklich, das klingt zu banal, aber es ist wirklich wichtig, weil man dann eben Samstagmorgen beim Frühstück fällt einem irgendwas ein, schreibst du rein und man hat es Montag wieder auf dem Laptop. Und so stapelt sich dann manchmal so ein Text zusammen aus so ganz viel Treibgut und ganz viel sozusagen auch Müll, der auf der Straße rumliegt sozusagen, aber was man so einsammelt und dann guckt man sozusagen noch selber zu Hause, hat auch noch ein Puzzlestück, was dazu passt und vielleicht letzte Woche ein Buch gelesen, was einem was dazu sagt. Und auf einmal ist es schon genau 51% des Textes, den man vielleicht gerne hätte. Und das erleichtert natürlich die Sache, weil man dann nicht mehr, oder weil ich selten anfange mit einem leeren Blatt Papier. Das passiert eigentlich nicht mehr, weil vorher schon irgendwoher hat sich da so eine Flaschenpost angeschwemmt und dann hat man schon so einen Anfang und weiß ungefähr, wo es hingeht.
Willst du dich denn selber als Schriftsteller, als Autor oder als Journalist bezeichnen, wenn du eins aussuchen müsstest?
Ja, inzwischen sage ich eigentlich gerne Schriftsteller. Kommt besser an. Nee, aber gut, ich habe ein Sachbuch, einen Roman geschrieben und ich schreibe sehr, sehr selten noch journalistische Sachen. Also es wäre auch irgendwie vermessen, noch Journalist zu sagen, weil ich finde tatsächlich, Journalistinnen, der Begriff hat so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren zu Unrecht, weil ich glaube 99% leisten wirklich extrem wichtige, gute Arbeit. Und woran sich ja ein journalistischer Text messen lassen muss, ist eine irgendwie objektivierbare Wirklichkeit. Du musst immer versuchen, selbst in der Satire, in dem Absurden, doch auf eine Wirklichkeit zu rekurrieren, die möglichst viele Leute so auch irgendwie unterschreiben würden. Und du musst innerhalb dieses Textes dazu beitragen, dass mehr Leute als die den ersten Satz gelesen haben, also die vorne gehen die Zweifler rein und du musst hinten eigentlich eine Wirklichkeitskonstruktion geleistet haben, die irgendwie möglichst kongruent ist mit möglichst vielen Menschen. Das kann man machen über saubere Recherche, Fakten, präzise, knappe Sprache, Formate, Regeln der Genres, die man einhält, dass man sagt, das ist ein Kommentar, deswegen wird mehr Meinung passieren. Aber trotzdem ist auch Meinung eine Art von Wirklichkeit, die ich anbieten kann. Das ist eine Reportage, da lernen wir mehr Leute kennen, da reisen wir mit jemandem, da gibt es Szenen, da gibt es wörtliche Rede. Aber trotzdem ist es was Wahrhaftiges, was Glaubwürdiges. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das heißt, Journalisten dürfen einfach nichts erfinden, sondern sie finden. Und das ist nicht das, was ich machen wollte, als ich angefangen habe zu schreiben. Das war nicht mein Ziel. Das habe ich sehr gerne eine Weile gemacht, weil natürlich eine gute, größere Reportage mit einer Recherche ist auch schon eine gewisse Erzählung. Es ist ja interessant, dass Journalistinnen dazu dann auch Geschichte sagen, was ja auch durch Relotius so ein bisschen in die Kritik gekommen ist, dass man das so framed als eine, ja, fast so, dann doch eine narrativische, fast metaphysische, ein metaphysischer Moment des Erzählens, was Journalismus eigentlich, glaube ich, nicht sein sollte, sondern wie gesagt immer nah an dem Greifbaren sein sollte, was jeder Mensch da draußen irgendwie, wenn er das Fenster aufmacht, sagt, ah ja, ich verstehe, worüber die geschrieben haben, auch wenn es ganz weit weg ist, verstehe, es ist die Welt, es ist unser Planet, in Abgrenzung zur Fiktion und zum Roman. Und ich wollte aber immer Geschichten erfinden. Und ich habe lange aber den Unterschied nicht kapiert. Und was es zu den jeweiligen Genres braucht. Und deswegen war so ein logischer Weg, erstmal die journalistischen Formate halbwegs auf die Reihe zu kriegen, weil man da doch sehr, sehr viel lernt, was man dann später beim fiktionalen Erzählen auch gut gebrauchen kann.
Was ist denn die intelligenteste Frage, die man einem Schriftsteller stellen kann?
Wo schreiben Sie am liebsten?
Ja, genau. Wie kommen Sie auf Ideen?
Also das sage ich auch wirklich immer, das jetzt, wenn jemand fragt, sage ich auch bei jeder Lesung, weil tatsächlich, das sind die ersten Fragen immer, wie schreibe ich denn einen Roman, wo haben Sie denn Ihre Ideen her? Man muss das völlig entmystifizieren, wenn man ehrlich ist. Dieses romantische Bild vom Schriftsteller oder der Schriftstellerin, dass man so nachts da sitzt und dann schlägt so der Blitz ein und man hat so ein Glas Rotwein und einen vollen Aschenbecher und dann schreibt man so in zwei, drei völlig inspirierten manischen Stunden so vier Kapitel runter. Es ist genau das Gegenteil, es war. Es ist, ich finde dieses Zitat nicht mehr, aber es trifft es ganz gut. Irgendjemand hat mal gesagt, einen Roman schreibt man, wie man eine Pyramide baut, Stein für Stein, mit blutigen Fingern im Mondschein. So, es ist einfach, da kann man sozusagen den Schlenker machen und historisch korrekt sagen, die Pyramiden wurden von Sklaven erbaut. Man ist sich selbst ein Sklave. Man muss wirklich einfach Satz für Satz und Seite für Seite so zusammentragen. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit und viel auch geistige Opferbereitschaft, wenn man sehr tief da drin ist in dem Prozess. Aber es hat überhaupt sehr wenig Metaphysisches im Arbeiten. Und ich glaube, die Standardfragen gehen halt immer dahin und die muss man dann leider so ein bisschen prosaisch beantworten. Und eine intelligente Frage fällt mir selber nicht ein, weil ich selber am Schaffensprozess gar nicht so viel zu überhöhende Datenpunkte finde, weil es dann doch einfach sehr viel kleinteilige Arbeit ist und sehr viel Hingabe. Das kann man natürlich immer, so wie man sagt, so ein Spitzensportler oder so, wo man sagt, so krass, wie der sich oder die sich aufopfert für das große Ziel. Vielleicht steckt darin so ein bisschen diese Mystik. Aber ansonsten, es gibt keine geheime Zutat, es gibt keinen Zaubertrank und es gibt ein paar handwerkliche Tricks, aber kein Simsalabim.
Wie oft hast du denn Dschungelkorrektur gelesen? Also wie viele Male hast du das Werk am Ende gelesen haben müssen?
100 Mal. Also am Ende nicht, aber ich glaube, da ist jeder anders. Und ich glaube, da lassen sich Schriftsteller auch nicht so gerne in die Karten gucken. Aber du schreibst, also für jeden Satz, den du schreibst, guckst du ihn dir an die 100 Mal nochmal an. Und da gibt es auch so ein paar Tricks, also ich drucke viel aus tatsächlich und schaue mir vieles nochmal Ausdruck an, auch journalistische Texte, das hilft auch. Laut vorlesen, durch die Wohnung gehen, laut vorlesen, deklamieren, Dialoge gewinnen so krass, wenn du sie einfach laut vorliest. Auf Rhythmus achten und dann ganz viel kleinteilig am Ausdruck, weil dieser Medienwechsel ist wichtig, grundsätzlich, um einen anderen Eindruck zu kriegen und ein frisches Auge, aber auch, weil ja nachher die LeserInnen das auch schwarz auf weiß gedruckt sehen. Und es ist einfach was anderes als am Laptop. Das ist auch, glaube ich, übertragbar auf alle Künste. Egal, ob du Bilder malst oder Musik machst oder Bücher schreibst. Du hörst, siehst, liest immer das Produkt, was du gerne hättest. Es ist immer eine utopische Extrapolation in die Zukunft, was es sein könnte. Und du siehst nicht das, was auf der Seite steht. Und wenn du es ausdruckst, hast du einen Moment der Wahrheit und siehst, ganz schön holprig und passt nicht zusammen. Und so musst du dich immer, ich glaube, das ist die große Kunst beim Schreiben, vor allem beim literarischen Schreiben, du musst immer wieder in diese Schizophrenie, dass du gleichzeitig Autor und erster Leser dieses Werkes bist. Du musst immer jede Seite wieder als erster Leser wahrnehmen. Und wenn du es schaffst, dich da so ein bisschen immer wieder reinzutricksen, wie so ein Schauspieler, dann hast du, glaube ich, die Chance, die größten Fehler schon mal nicht zu machen und dich näher an die Existenzberechtigung und den einen magischen Moment von Literatur zu bringen. Und zwar, dass du, wenn du das schreibst und dann natürlich editierst, also wenn du am Text arbeitest, bist du im Kopf aller zukünftiger LeserInnen, die jemals diese Seite lesen werden. Du projizierst da was und versuchst, in die Projektion einzusteigen, damit auf der anderen Seite genau die Spiegelung jemand, der das irgendwann mal liest, in deinem Kopf ist, als du es geschrieben hast. Und ihr euch genau in der Mitte trifft. Und das ist der einzige Punkt, an dem ich mir Pathos erlaube zum Beruf des Schriftstellers. Das ist wirklich, das ist außerweltlich, das ist metaphysisch, dass zwei Menschen über einen Stapel Papier, wo so ein bisschen Druckerschwärze drauf ist, es schaffen, sich in einem dritten Raum zu treffen. Und dort aus dem, was du als Künstler da reingibst, plus der Imaginationskraft, der Sozialisation, der Vorstellung, der psychischen Paradigma, der Motivation, der Erwartung, der Fantasie des Lesers oder der Leserin, also mit diesem ganzen Bündel, die ein Mensch mental mitbringt, was ja wirklich wie ein Haufen Lego ist, so, was alles und nichts bedeuten kann. Wenn du diese zwei Kräfte zusammenbringst, dass daraus was entsteht, was ja auch völlig einzigartig ist. Ein Buch gibt es so oft, wie es gelesen wird. In jedem Bewusstsein, wo der Text sozusagen fruchtbar gemacht wird, entsteht wieder ein völlig eigenes Produkt. Und das wiederum, wenn ich das weiß, dann kann ich entweder in Ehrfurcht davor erstarren und sagen, wie soll ich denn dann irgendwas schreiben, was allgemein Leute interessiert? Aber ich glaube, genau das ist sozusagen, da entspringt dann auch eine große Demut heraus, dass ich weiß, ich stricke da was und ich versuche, ich gebe mir richtig Mühe, dass es hinterher viele Leute verstehen und gut finden und dass da was bei ihnen entsteht und auch Fragen entstehen, vielleicht sogar Antworten, die ich so gemeint habe, ohne sie explizit zu machen, weil sonst wäre es ja ein Sachbuch. Aber dass ich beim Roman wirklich versuche, etwas, ein Kartenhaus zu bauen, in dem später andere Gehirne wohnen. So eine bessere Metapher fällt mir nicht ein. Und dass daraus natürlich die Demut entsteht, dass ich sage, ich kann das nie, ich kann es nie wissen, ob es funktioniert. Es liegt ein großes Risiko und eine große Schönheit darin, irgendwann loszulassen und zu sagen, jetzt ist es so, um auf deine Frage zu antworten, so, wie oft habe ich den Dschungelkorrektur gelesen? Natürlich einmal zu wenig. Natürlich fallen mir jetzt 1000 Sachen ein, die ich anders machen würde. Aber ich habe irgendwann mal, musste ich mal loslassen. Und ich habe auch gemerkt, es ist völlig imperfekt, aber ich kann jetzt gut loslassen, weil ich glaube, dass es ein paar Leute da draußen im richtigen Moment, im richtigen Gestus gelesen, berührt und in gewisse Ecken vielleicht führt, in denen ich auch war. Und das aber trotzdem der Film, der in ihrem Kopf entsteht, was völlig eigenes ist. Und ich glaube, also mehr kann man nicht erwarten von einem Beruf. So, das ist natürlich jeden Tag wieder ein Traumjob, das zu versuchen.
Ich glaube, das macht auch wirklich, 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 klar, du hast natürlich diese fast epiphane, fast spirituelle Verbindung zwischen dir und dem Leser deutlich gemacht, aber was du davor gesagt hast, macht auch die unterschätzte Handwerklichkeit des Schreibens deutlich. Bei mir ist es fühlt sich immer so ein bisschen an, es gibt dieses, ich glaube, es war Rodin vielleicht oder ein Skulpteur, der gesagt hat, er kreiert gar nicht eine Skulptur, sondern er hat einen Block und seine Aufgabe ist nur, das Überflüssige abzuarbeiten. Und so fühlt sich das beim Schreiben wirklich, als wäre das ein riesiger Steinbruch und man hat so eine kleine Zahnbürstengroßen Meißel, mit dem man dann wirklich das Überflüssige abklopft, bis dann sich irgendwie ein Text herausschält aus diesem Baumstamm, den man bearbeitet, oder aus diesem Stein-Granitblock, den man bearbeitet. Und am Ende, und es ist ein sehr wichtiger Punkt, Medienwechsel schaffen neue Wahrheit. Es macht einen Riesenunterschied tatsächlich, ob ich schreibe viel meiner Texte auf dem Handy.
Mhm. Ja, ich auch.
Es ist irgendwie, weil es sehr intim und sehr nah ist und ich mittlerweile einfach dran gewöhnt bin.
Es geht so schön schnell, ja.
Es geht so schnell tatsächlich. Und es ist dann aber am nächsten Morgen auf dem Laptop oder iPad oder auf einem größeren Bildschirm gelesen nochmal ein komplett anderer Text plötzlich. Wo ich dann dankbar bin, dass ich da jetzt nochmal die Möglichkeit mir nehmen konnte. Und ich glaube, das wird auch unterschätzt, wie viel ein Text auch liegen muss oder ruhen muss oder nicht angeschaut werden darf. Und das eine Zeit ist, die man mit reinkalkulieren muss im Arbeiten. Also Momente, den Text komplett aus dem Kopf zu verbannen für einen Moment, für einen Augenblick, um sich dann eben, wie du es gesagt hast, diesen neuen, frischen Blick gestatten zu können. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir abgeht, weil ich dann immer ja auf Zeit schreibe und ich mir dann immer wünsche, ich könnte den jetzt noch eine Nacht liegen lassen. Anja Rüssel hat es mal so schön gesagt, betrunken schreiben und nüchtern lektorieren.
Ja, also hat sie völlig recht. Das hat sie natürlich auch, den Spruch hat sie nicht erfunden.
Ach so.
Das ist einer der ältesten Weisheiten. Das ist wie, heirate jemand, der oder die denkt, es ist eine gute Idee, dass du schreibst. Und nicht jemand, der denkt so, nee, lass es lieber.
Oh, das ist aber süß.
So, es ist süß. Es gibt so ein paar gute, es gibt viel, sehr, sehr viele schlechte Aphorismen zum Schreiben. Und es gibt so ein paar gute. Okay, also du schreibst auch auf dem Handy. Wenn du die Möglichkeit hast, lässt du ihn auch ein bisschen liegen. Tatsächlich ist diese Luft zum Atmen. Ist wie ein Mensch, ist wie ein Liebhaber oder eine Liebhaberin. Mhm. Wenn man sich so 1-2 Tage nicht gesehen hat, dann kriegt es erst die Luft zum Atmen, dass man wirklich Lust drauf hat und den anderen dann auch irgendwie wieder wirklich erfahren kann. Welche anderen Regeln hast du dir auferlegt? Ich gebe dir noch ein Beispiel, weil ich wissen möchte, ob du sowas auch machst. Es gibt in so gewissen Schreibbüchern, es gibt ja Bücher, die man teilweise auch empfehlen kann, wie schreibe ich journalistisch? Wie schreibe ich einen verdammt guten Roman? Das ist so ein Klassiker. Es gibt Drehbuchbücher. Also es gibt da schon so, es ist gar nicht so schlecht, die zu kennen. Und ich fand eine Sache ganz hilfreich. Das ist eine ganz alte Liste mit 40 Füllwörtern im Deutschen. Ich glaube, die kommt, lass mich nicht lügen, aber die ist wirklich Jahrhunderte alt. Und die habe ich eine Weile lang benutzt und habe die einfach Apfel F in den Texten gesucht. Mhm. Also ich habe dann so gemerkt, welche Füllwörter mir so passieren. Also so außerdem und so. Und auch so, dass man so aber, doch und so solche, so wie so Anschlüsse mal nachguckt. Und das hat, also jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich mache es schon automatisch nicht mehr. Aber hast du auch so ganz banale Tricks umgesetzt irgendwann mal?
Man muss dazu sagen, also ich bin gezwungenermaßen produktiv, aber eigentlich faul. Das heißt, mein Kopf, mein Herz versucht immer doch dann effizientere Arbeitsmöglichkeiten zu finden oder sich dann irgendwie doch rauszuwinden, wenn die Anforderungen gefühlt zu groß sind. Und daraus hat sich so ein bisschen abgeleitet, wenn es ein komplexes Thema ist, dann versuche es in eine interessante Form zu packen. Das heißt, ich arbeite gerne formalistisch, also probiere dann verschiedene Formen aus, wie... Du kennst ja die eine Kolumne, das war dann ein interaktiver Abenteuerroman.
Weil ja, so also wenn ihr bis jetzt noch nicht kapiert habt, was Samira El-Ouazil da eigentlich macht, schaut euch diese Übermedienkolumne an. Wie findet man sie? Was war der Titel?
Es ging ja um die Kolumne von Hengame Yagobi Farah. Was war denn der Titel? Ein interaktiver Abenteuerroman zur Polizeikolumne. Aber wenn man einfach auf Übermedien Hengames Kolumne sucht, dann findet man den Text. Aber das war eben so ein Beispiel, wo ich etwas, das mir eigentlich keinen Spaß hätte machen können, weil es einfach so hackelig war und faserig und es gab so viele Positionen und so viele, es war so für mich gefühlt ein klassischer Abertext. Es war, du musstest ganz viele Sachen dann anabern, weil du dann sagen musstest, es gibt die eine Position, die sagt dann dieses Aber. Natürlich hat die Autorin eine andere Position und deswegen sagt sie jenes Aber, Polizisten sind wieder und so weiter. Und ich habe das schon beim Durchdringen des Themas oder beim mich auseinandersetzen, beim geistigen Auseinandersetzen, man kaut ja dann eben an diesen Sachen und manche sind dann so zäh gemerkt, boah, wenn ich das jetzt in Text gießen muss, dann wird es halt komplett... Wird mir einfach keinen Spaß machen. Und ich muss Sachen dann ein bisschen gamifizieren für mich. Ich muss irgendwie einen Weg finden, dass es mir dann Spaß bereitet in irgendeiner Form. Und das war dann dieser interaktive Abenteuerroman. Oder das andere war mal, ein Porträt über einen Porträtjournalisten zu schreiben, um mich über die Form, die Gattung des Porträts als solches lustig zu machen.
Ja.
Und die Regel ist also, wenn der Inhalt dir erstmal nicht so viel Spaß macht, entweder weil er super komplex ist und du einen Weg finden musst, die Komplexität auf eine nicht verdummende Art zu reduzieren, aber auf eine zugänglichere Art zu reduzieren, oder aber wenn das Thema schon so oft besprochen worden ist oder wenn das Thema sehr trivial ist, finde eine coole Form, das zu verkaufen und zu präsentieren. Und wenn das Thema einfach ist, simpel, dann schau, welchen Winkel du nehmen kannst, der noch nie gedacht worden ist. Natürlich ist das sehr anmaßend und hybrisch, und vermessen davon auszugehen, dass dann noch nie jemand an diese Art gedacht hat. Aber ich habe da immer ein bisschen die Arbeitsweise von Alexander Kluge im Kopf. Während alle über die G20-Gipfel dann in dem Moment berechtigterweise natürlich auch abbildenderweise schreiben, was ja auch notwendig ist, sucht dann Alexander Kluge den Winkel, dass er über die Tauben, die dort waren und verscheucht worden sind durch den Krawall, die Erzählung irgendwie aus einem anderen Blickwinkel wiederzugeben. Und das finde ich zumindest... unabhängig davon, dass es eine interessante Fingerübung ist, ich finde das auch einen interessanten Ansatz, Aspekte unserer Realität einfach journalistisch auf eine andere Art wiedergeben zu wollen. Und ich glaube, das ist ja eines der größten Herausforderungen beim Schreiben, ist, da hatte Roland Bacht, der hatte ja so ein Buch geschrieben, das hieß, glaube ich, Roman übers Romane schreiben. Er meinte, dass die große Herausforderung in der Mitte des Lebens in der Regel ist, wenn man schreibenderweise viel gearbeitet hat, ist aufzuhören, das eigene sich zu verwalten beim Schreiben, sondern das eigene Schreiben komplett neu zu entdecken, während man die ganze Zeit schon vorher geschrieben hat. Und ich behaupte zu ahnen, was er meint, weil ich merke, dass sich bei mir Rituale und Wiederholungen einschleifen, die sowohl thematisch bedingt sind einerseits, aber auch stilistisch bedingt, weil einfach ich den Wortschatz habe, den ich gerade habe und die Denkbilder und meine Sozialisierung und alle Aspekte, die eben mit reinkommen ins Schreiben. Und ich das schwer überwinden kann, ohne plötzlich mich selbst neu zu erfinden oder plötzlich ein neues Leben über mich zu stülpen. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt gerade so die Arbeit. Und deswegen finde ich eben so Tricks kann man es nicht nennen, aber so Alexander Kluge Herangehensweisen durchaus interessant und hilfreich vor allem. Wie ist das bei dir? Wie hast du das gerade so, dass du darüber haderst, nachdenkst?
Nee, ich wollte dir auch noch eine ganz andere Frage stellen.
Bitte.
Ganz kurz, wie findest du die Themen für die Kolumne? Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, unter anderem ich, nicht ganz verstehen, wie man jede Woche auch noch zweimal dann abliefert.
Bei der Medienkolumne ist es ein Müh einfacher, weil im Grunde ist es einfach viel, das liegt ja auch in der Natur der Kritik, dass man berichterstatterische Missstände oder Mängel zumindest beleuchtet und erklärt, warum sie ein Problem sind und wie man es besser machen kann oder anders machen kann. Das heißt, die Themen ergeben sich zwangsläufig aus dem Betrachten der Berichterstattung einer Woche und was nicht funktioniert. Oder man erkennt Strukturen, die sich immer wiederholen. Also zum Beispiel fand ich das bemerkenswert. Es war letztes Jahr im Dezember, als die SPD-Doppelspitze gewählt worden ist und plötzlich so eine Kaskade an total negativen politischen Kommentaren in Bezug auf die beiden kam, die sich anfühlten, als seien sie vorgeschrieben gewesen. Und das heißt, es reicht einfach, dass du einen Sonntagnachmittag so ein bisschen lose dir ein paar Kommentare durchliest in verschiedenen Medien, verschiedener Blattlinien und alle denselben negativen, defätistischen, apokalyptischen Sound haben, dass jetzt die SPD komplett am Ende ist. Und du siehst eine Struktur und fragst dich, wo kommt die her, warum ist die so und wie könnte die bedingt sein und stellst dann Hypothesen auf und das ist dann dein Thema. Das heißt, manchmal ergibt sich das dann einfach zwangsläufig. Ich finde, ein guter Indikator, ob etwas ein Thema überhaupt ist, ist in dem Moment, wo es dich in eine Spannung versetzt, in eine bestimmte Spannung. Also du merkst etwas und du merkst, dass es plötzlich in dir was anregt und freisetzt und sowohl intellektuell auch, als auch emotional plötzlich irgendwie einen Prozess in Gang setzt. Das spürst du einfach manchmal. Also ich weiß, es klingt so doof, das spürst du das Thema. Aber
Ja, stimmt schon.
Du hast dann so ein ganz seltsames Kribbeln irgendwie. Und das ist dann das Thema der Woche. Schwieriger ist es tatsächlich bei Spiegel Online, weil es so viele Themen gibt, über die man schreiben könnte. Also als Gesellschaftsanalyst oder als Kommentator oder als publizistisch einordnender Mensch ist ja auch eine deiner Aufgaben, eine Hierarchie der Bedeutungen herzustellen in der Abbildung der Realität. Das heißt, durch die Art, wie du selektierst, gibst du natürlich verschiedenen Themen dann eine Wertigkeit und dann dementsprechend auch ein Spotlight. Das heißt, du hast auch eine publizistische Verantwortung, sowohl nach Relevanz als auch nach Dringlichkeit zu sortieren. Aber dann müssen es auch Sachen sein, zu denen du dich ja auch äußern kannst und darfst in irgendeiner Form. Also ob es jetzt auf Expertise oder Qualifikation oder persönliche Lebenswelt heraus geschieht. Und du kennst es ja selber, wenn du alles mit wachen Augen beobachtest und wahrnimmst und aufnimmst, dass du zu allen dann plötzlich auch irgendwie manchmal Gefühl entwickelst und denkst, Gott, darüber muss man jetzt schreiben, das ist wichtig. Die Herausforderung ist einfach zu erkennen, was aus deiner Perspektive in deinen Möglichkeiten des Machbaren das für dich, für andere am wichtigsten zu schreibende Thema ist. Das ist das. Und es hat viel mit Projektionen auch zu tun, weil ich natürlich, ich kann ja auch nicht immer nur über Sachen schreiben, die mich ganz privat und ganz persönlich interessieren. Das mache ich ab und zu, weil man mir das zugesteht im Rahmen einer Kolumne, dass ich da auch privat und persönlich werden darf. Aber in den anderen Fällen versuche ich da tatsächlich einer Verantwortung als dieser Bühne, die ich habe, dieser Reichweite, die ich habe, auch gerecht zu werden.
Wie wichtig ist für dich jetzt dafür, aber generell für dein Schreiben, was du liest? Was liest du? Wie gezielt und was bringt dir was?
Medienrezeption insgesamt ist mega wichtig. Also, dass du die ganze Zeit mit offenen Augen und hörenden Ohren unterwegs bist und eigentlich auch ein heterogenes Medienmenü hast, das internationale Publikationen betrifft, das aus verschiedenen Medien Publikationen betrifft, also Video, Ton, Podcast, Artikel, weil das sind tatsächlich die Faktoren, die dir helfen, selber auch Strukturen zu erkennen, wenn das Sinn macht, diskursive Strukturen zu erkennen, die dir dann helfen, auch eine Position zu beziehen zu dem, was du dann ja auch schreiben willst. Oder auch wenn man jetzt bestimmte Blätter nicht irgendwie ökonomisch unterstützen muss, man muss zumindest wahrnehmen, was sie so sagen, damit man eben seine eigene Haltung dann auch wirklich solider und stabiler machen kann. Aktiv in dem Prozess schwappt das dann gar nicht so, aber ich merke, dass es mir hilft, Sachen dann besser zu erklären, also weil ich sie dann vielleicht in verschiedenen Medien auf verschiedene Art und Weise selber wahrgenommen habe, habe ich dann mehr Möglichkeiten oder einen größeren Spielraum, ein größeres Instrumentarium, dann die Sachen auf eine Art zu vermitteln, die für mich am schönsten und interessantesten ist. Wenn ich tatsächlich jetzt zum Beispiel immer nur 3 Artikel aus einem Printmedium lesen würde oder sowas, dann beschränkt das auf eine sehr auch selbstsabotierende Art und Weise meine Art, spielerisch dann mit der Vermittlung der Informationen umzugehen, naturgemäß. Das ist ein bisschen wie Sprachenlernen. Also im Grunde, je mehr Vokabular du hast, je mehr Optionen du hast, desto freier bist du im Arbeiten. Und also ganz, das ist jetzt ganz persönlich meine Arbeitstechnik ist, dass ich sehr viel bissoziiere, nennt man das. Also Bissoziation, dass man eben 2 Elemente zusammenbringt und dann in Zusammenhang bringt. Und entweder entsteht daraus ein guter Gag einerseits, oder eine super gute Analogie, die Sachen besser vermittelt. Und ich habe auch im politischen Schreiben gemerkt, wie wichtig es ist, abstrakte Vorgänge, komplexe Vorgänge in simplen, einfachen Analogien, die aus der Lebenswelt direkt stammen, runterzubrechen. Weil das sofort, und ich weiß, das Wort ist so schrecklich, jemanden abholen, aber es holt Menschen einfach viel besser in der Rezeption ab. Und deswegen, dieses Bissoziieren wird massiv dadurch gefördert, dass man Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen, Popkultur, Literatur aus allen Bereichen irgendwie zusammenfriemeln kann, interdisziplinär. Genau, das ist noch ein wichtiger Faktor. Interdisziplinarität ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man Sachen einordnen will. Das ist jetzt sehr spezifisch, sorry.
Basically, ja, das war genau das, was ich wissen wollte, weil das von außen sieht es immer so magisch aus, aber wenn man es dann in die Einzelteile zerlegt, dann kann man ja schon ungefähr den Finger dorthin legen, wo so die, also jetzt kommt ein Wort, was ich hasse, Inspiration, wo die angebliche Inspiration herkommt, die ich für völlig überschätzt halte in ihrer magischen Interpretation. Das ist einfach nur das, was du gerade beschrieben hast, dass man sehr viel auf sich einwirken lässt, um dann durch eine Brille da drauf zu schauen und zum Beispiel zu sagen, okay, ich brauche eine einfache Analogie für was Abstraktes. Was habe ich in den letzten 7 Tagen dazu gelesen? So, was waren so die wichtigsten Gedanken? Und dann passiert schon irgendwas. Da muss ich sagen, an der Stelle verteidige ich Twitter auch immer, weil wenn man komplexen Sachverhalt und eine Argumentation erfassen will, ist Twitter gut, weil sehr, sehr viele Leute schon sehr, sehr komprimiert darüber nachgedacht haben öffentlich. Und weil man, wenn man auch was noch nicht verstanden hat, kann man nachfragen. Und dann kann man nochmal schreiben, so, wenn man es geschickt macht, so, und findet man auch einen guten Ton vielleicht, dass man da nochmal sozusagen in die Arena steigt und da nochmal Argumente auch schärft, von denen man noch nicht weiß, wie es ist. Und dann tatsächlich, weil du es eben auch nochmal gesagt hast, so, dass man dann nicht vor dem weißen Blatt Papier sitzt und sagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern dass, jetzt wo wir drüber reden, fällt mir erstmal auf, dass ich eigentlich in den allermeisten Fällen schon, wenn ich anfange zu schreiben, dann habe ich schon so viele Sätze und Partikel und Ideen und Argumente, die haben sich da schon so aufgestaut, es gibt kein weißes Blatt Papier mehr, da steht sowieso schon was drauf. Und dann entlädt man eher so und guckt dann eben im zweiten Schritt, wie kann man es möglichst sinnvoll machen. Und ich glaube da auch sehr daran, dass was man so liest, sich sofort abfärbt auf den Text und auf das eigene Denken und dadurch auf den Text. Also es gibt den Leitsatz Garbage in, Garbage out. Also wenn man schlechte Texte liest und lieblose Literatur und Trash, das kann man schon mal machen. Das spricht überhaupt nichts dagegen als Konsument. Aber wenn man besser schreiben will, das ist gefährlich. Weil man nimmt das immer an, so egal wie gut man ist. Es färbt immer ab. Und der einfachste Weg sozusagen, also einfach, der am wenigsten schwierige oder steinige ist, indem man sehr viele Sachen liest, die wirklich exzellent sind, wo man auch wirklich sagen kann, also mit dem Finger drauf zeigen kann, das ist eine super Reportage, das ist ein großartiger Roman, dieser Kommentar hat mich völlig überzeugt, also die was mit einem machen und die man so herausheben kann. Und sich dann ganz simpel fragt, warum? Warum ist es so gut? Was funktioniert da? Was hat er oder sie gemacht? Und am Anfang wird man vielleicht das noch nicht so richtig rausfinden oder sich auch täuschen. Ich habe mich lange getäuscht, ich habe lange Sachen überschätzt, die gar nicht so wichtig waren, wie zum Beispiel Vokabular oder eine Coolness oder so. Da sind wir wieder bei der Popliteratur. Und irgendwann später merkt man dann, was eigentlich da wirklich funktioniert hat. Aber es ist wurscht. Durch den Prozess muss man eh so gehen. Und irgendwann irgendwann klaut man sich so kleine Sachen und schneidet sich so kleine Stücke, kleine Scheiben ab von dem großen Brot und übernimmt mehr und mehr und versteht, reflektiert auch kritisch, sagt, okay, das hat mir jetzt noch nicht so gefallen. Und deswegen würde ich immer sagen, so der einzige Weg, um gut in Anführungsstrichen zu schreiben, ist viel schreiben und viel lesen. Und ich glaube, beides ist genau gleich wichtig. Man muss es sich abgucken und man muss es dann lernen, das umzusetzen.
Viel schreiben unterschreibe ich. Also viel lesen auch, aber viel schreiben, das wird... Wir haben immer noch diesen ganz schrecklichen Mythos des Künstlergenies, das
ja, einfach, Quatsch.
Ja, es ist einfach, weil es auch ein ganz falsches Bild vom Arbeiten abliefert und dann aber auch Leute entmutigt, die das dann nicht erfüllen können, die dann nicht irgendwie ihre 4 Stunden vor dem Laptop sitzen und dann ihr Kapitel da runtergerissen haben. Voll. Gibt es denn Themen, die du dir, weil du hast es vorhin angedeutet, du erfindest gerne, du schaffst gerne fiktionale Welten und bist ja dann auch Schöpfer. Und dazu 2 Fragen, weil du hattest das, glaube ich, im 2. Podcast gesagt. Ich hatte angemerkt, dass es in einer Serie darum ging, die Figuren sehr zu quälen. Und du meintest, du würdest das auch machen, unbedingt aus schriftstellerischen Gründen oder aus erzählerischen Gründen. Gibt es Dinge, die du dir verbietest als Schöpfer deiner Welt oder profitierst du vollends davon, dass du Gott bist?
Ich meine, es wäre jetzt irgendwie angenehmer, wenn ich Variante 1 wählen würde. Tatsächlich, wenn man ehrlich ist, das ist auch die Verantwortung. Wenn man sich schon dazu aufschwingt, eine Welt und Figuren zu erschaffen, dann muss man auch die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin wirklich Gott in der Weise. Ich kann mit, und heute ist es ja wirklich krass, ich kann mit 4 Bewegungen meiner Finger kann ich eine Welt explodieren lassen. Ich kann einfach schreiben, und die Welt explodiert und alle Menschen starben. Also dann habe ich 7 Millionen, 8 Millionen Leute auf dem Gewissen schriftstellerisch. Deswegen glaube ich, man muss sich auf jeden Fall ästhetisch limitieren. Man muss sagen, manche Dinge wie Kitsch zum Beispiel, überspielte Formulierungen, Trash, Klischees, da ist man dafür umso verantwortlicher, das zu vermeiden, weil man schon die ganze Macht hat. Oder wenn man sie benutzt, dann muss man sie benutzen, dann muss man sie instrumentalisieren, dann muss man sie brechen. Ich sage immer so, Klischees sind völlig okay, solange sie eine kurze Lebensdauer haben und mir dann gezeigt wird, warum es alles ganz anders ist, als ich dachte. So, das hat natürlich auch unter Umständen eine große Kraft. Ansonsten glaube ich tatsächlich, zumindest in den ersten Schritten des Schaffens, muss man die totale Freiheit auch spüren. Die zielführendere Frage ist, glaube ich, nicht, was darf ich, sondern was will ich oder was sollte ich wollen? So, in welche Richtung? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn man am Anfang steht. Am Anfang weiß man noch gar nicht, was man schreiben will. Man denkt, man müsste jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, man müsste jetzt so eine coole, barbojackige, popliterarische, markengesteuerte Party-Sache schreiben. Damit fangen viele an, weil es vielleicht in dem Alter auch eine Rolle spielt. Und später merkt man überhaupt erst, was man eigentlich damit sagen wollte, nämlich, dass es einem um die Liebe geht oder den Tod. Andere Themen gibt es eigentlich, glaube ich, nicht. Aber oder um Familie oder um Freundschaft oder eins dieser großen Themen wird sich dann irgendwann rauskristallisieren. Und man merkt, diese ganze Oberfläche, diese ganze Stilistik ist eigentlich nicht so wichtig. Also ich glaube, die interessantere Frage ist sozusagen oder die wichtigere Frage oder die Frage, die einen näher an ein Endergebnis bringt, ist, was will ich wirklich daraus haben? Und da hat ein guter Freund zu mir mal gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit, der übrigens nicht schreibt, aber er hat es trotzdem verstanden oder gerade deswegen. Du musst an den Knoten in deiner Brust. Jeder hat einen Knoten in der Brust. Jeder hat einen Konflikt, der mich beschäftigt. Und da gibt es auch noch andere, die kann man danach abarbeiten, aber da muss man ran, weil sonst bedeutet es nichts. Sonst hat es für dich selber keinen Wert, es wird nicht gut werden. Und es wird auch niemand anderen irgendwie interessieren oder jemand etwas bedeuten. Was mich zu der Frage führt, jetzt haben wir uns so ein bisschen beweihräuchert, ein bisschen erzählt, was wir getan haben. Ja, richtig schlimm eigentlich. Was hast du noch nicht geschrieben, was du noch schreiben willst? Was fehlt dir noch? Außer den persischen Briefen natürlich.
Die persischen Briefe. Ich würde so wahnsinnig gerne eine ultrakluge, allumfassende Gesellschaftsanalyse schreiben. Irgendein Werk, das auf soziologisch-philosophischer Ebene agiert und die deutsche Gesellschaft in irgendeiner Form erfasst und begriffen hat.
Die deutsche?
Die deutsche, genau.
Ja, mach doch einfach. Was fehlt dazu?
wenn wir auflegen, dann will ich mich sofort dran machen. Es sind verschiedene Aspekte.
Also so eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, so Ökonomie, so auf dem Level.
Ja, also Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, das ist dann so so ein Standardwerk und es muss gar kein akademisches Standardwerk werden, also das ist gar nicht der Anspruch, dann hätte ich ja in der Forschung bleiben sollen oder professionell andere Entscheidungen treffen sollen, dass ich, glaube ich, mir das zugesteht, dieses, aber... Ich glaube, das liegt dem auch geschuldet, dass ich mich in meinem Erwachsenwerden, in meinem Leben die ganze Zeit auf der Suche nach dem Sinn der deutschen Gesellschaft befinde. Was unglaublich pathetisch klingen muss, aber das ist, und wahrscheinlich hat jeder diese innere Heldenreise, also zu begreifen, wie alles zusammenhängt und warum alles so ist, wie es ist. Und allein um diese Sinnsuche irgendwie in irgendeine produktive Form zu sublimieren und irgendwie aus mir rauszutragen und zu Papier zu bringen, alleine dafür, um dieses permanente Fragen und Hinterfragen dessen, was mich umgibt, das zu beenden hoffentlich oder zumindest irgendwie zufriedenstellend in irgendeine Form zu bringen. Alleine dafür würde ich eben dieses Buch schreiben wollen, aber daran hindert mich einerseits rein pragmatische, organisatorische, zeitliche Gründe und das andere noch nicht das Selbstbewusstsein zu haben, mir anmaßen oder zu glauben, dass ich mir anmaßen könnte, das zu schreiben.
Aber hättest du die These schon?
Ich habe zwei Thesen. Ich habe eine.
Ach, sie hat sogar schon zwei.
Aber die sind
einfach noch wahrscheinlich nicht beide ganz gut.
Nee, das eine ist nicht mal eine These, sondern tatsächlich nur das Instrument, das Mittel. Und darüber haben wir auch wahnsinnig oft gesprochen, Friedemann, das Wort kennst du. Was wir jetzt machen, wie wir Ambiguitätstoleranz...
Alliterationstoleranz, um einfach mal was anderes zu sagen.
Ja. Die Ambivalenztoleranz, die...
Ja, die Alliterationsakzeptanz. Jetzt wird es zu viel.
Der okay. Ambertanz, weil es wird immer stärker. Die Unaushaltbarkeit von gleichzeitig zutreffenden Aussagen, das Aushalten von Ambivalenzen. Also ein Plädoyer für die Ambiguitätstoleranz und warum sie so wichtig wird. Und das andere ist, wir sind aus ökonomischen Gründen, aus gesellschaftspolitischen Gründen und natürlich auch aufgrund unseres Medienwandels eine immer zumindest deutlich zu sehendere Reaktionsgesellschaft. Also wir befinden uns die ganze Zeit in das, was die Kommunikationswissenschaft ein Effective Loop nennt. Darin befinden wir uns permanent. Das heißt, wir haben einen Reiz, der eine bestimmte Reaktion hervorruft, die dann irgendeine andere Reaktion hervorruft, die bei uns wieder einen Affekt freisetzt. Auf diesem Prinzip funktionieren im Grunde alle sozialen Netzwerke. Dass wir Sachen emotional jetzt sogar bewerten bei Facebook. Also dass wir nicht nur sagen, wir liken etwas, sondern wir sagen, oh, das macht mich böse oder das macht mich traurig oder das bringt mich zum Lachen oder so. Ist im Grunde genommen eine Ökonomisierung. Bin ich schon zu betrunken, um das Wort richtig zu sagen?
Weiß ich nicht. Wie viel Baileys hast du getrunken? Sag das mir.
Drei Tassen, aber...
Gut, das war's.
Eine Ökonomisierung dieses Affective Richtig. Loops. Weil belohnt wird, dass wir reagieren. Und diese Belohnung wieder dazu führt, dass wir weiter reagieren. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viel jetzt auf diesem Schema aufbaut. Auch in der Politik zum Beispiel. Das merke ich tatsächlich auch beim Redenschreiben oder auch im Diskurs insgesamt. Und ich würde gerne weiterdenken, das habe ich noch nicht getan, ich würde gerne weiterdenken, wo das zwangsläufig hinführt, wenn wir immer nur eine Reaktionsgesellschaft bleiben und keine Aktionsgesellschaft, keine Gesellschaft, die aus sich heraus Dinge verändert, in Angriff nimmt, in irgendeiner Form transformative Prozesse erlaubt und gestaltet, sondern die immer nur in Reaktion auf alles Mögliche. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen binsig auch und liegt ja auch in unserem Menschsein, dass wir naturgemäß eben immer eher reaktiv sind. Aber es gibt Beispiele, die gezeigt haben, dass das nicht so sein muss. Und ja, das ist so das eine. Aber das ist jetzt wirklich nur... Was würdest du denn schreiben?
Klingt doch schon... Ach, da haben wir doch schon zwei Buchverträge in Aussicht. Also das klingt doch alles schon sehr gut. Ich habe mir gerade darüber nachgedacht, ob es auch unter AutorInnen so Archetypen gibt. Mhm. Die sich definieren darüber, was jemand über das Schreiben, um vielleicht einen sanften Abschluss dieser dann doch anderthalb Stunden, glaube ich, eher einzudeuten. Also die sich darüber definieren, was jemand mit dem eigenen Schreiben erreichen möchte oder aus welchem Schmerz, sage ich jetzt mal, jemand schreibt. Und ich glaube, du bist dann stilbildend für den Archetypus der Heilerin, nämlich aus dem Chaos und den Verletzungen des postmodernen Lebens zumindest über eine Sinnstiftung etwas zu verbessern. Kann man das so stehen lassen?
Ja, das kann man. Okay. Meine innere Deep Story ist, zumindest die Welt besser zurückzulassen, als ich sie vorgefunden habe. Was ist denn deine innere Deep Story?
Ich muss sofort noch eine Vertiefungsfrage stellen. Glaubst du, dass du das mit Schreiben erreichst?
Ja, weil, oder auch, also wenn nicht das politische Ghostwriting wäre, dann hätte ich ja, jein gesagt. Aber mit dem politischen Ghostwriting glaube ich daran, dass ich mit meinen Möglichkeiten und mit meiner Persönlichkeitsstruktur effizient verändern kann, so wie ich es gerade mache mit dem Schreiben.
Ja, glaube ich auch.
Aber nochmal, also ich glaube nicht, dass ich die Welt verändere jetzt mit meinen Kolumnen, aber ich könnte viele Sachen nicht besser oder anders. Und das ist, glaube ich, Schreiben ist tatsächlich der effektivste Weg, meine Energie, meine Weltrettungsfantasien in irgendeiner Form zu bündeln.
Aber was unterstütze ist, ich.
Finde ich gut, dass du mich unterstützt, Friedemann. Aber was ist dein Auftrag?
Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Eigentor geschossen, gell? Jetzt muss ich mich dazu auch äußern.
Ist ja nicht schlimm, also so Hass verbreiten.
Ja, genau, es kommt auf Ablenkung, Weltverwirrung. Ja, ich meine, ich glaube, wenn man es ganz groß fassen will, gibt es, glaube ich, zwei Momente, in denen unsere Existenz irgendeinen Sinn ergibt, und das ist Liebe und Fantasie. Mhm. Beides ist der Gegenstand von Literatur, das Instrument von Literatur und der Zweck von Literatur. Und zwar Liebe im Sinne von, dass man sich begegnet und sozusagen das Drama der Trennung, wie es ja auch in manchen philosophischen Theorien heißt, dass sozusagen die Kluft zwischen den Menschen die existenzielle Hypothek ist, mit der wir auf die Welt kommen, weil wir eigentlich immer verbunden sein wollen, aber wissen, wir können es nicht, weil wir sind nun mal doch irgendwie Monaden in uns gefangen, in unseren Panzern, und nur für wenige Sekunden vielleicht im Leben überbrückt man das wirklich auf die eine oder andere Art. Dass man das, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, irgendwie da eine ganz kleine, wackelige Hängebrücke baut zwischen Bewusstsein. Und das zweitens, glaube ich, das größte Geschenk ist, was der Mensch von der Natur bekommen hat, ist die Vorstellungskraft. Mhm. Man sagt ja auch, wir sind erzählende Affen. Also wir sind, das Einzige, was uns von den Tieren unterscheidet, ist, dass wir Geschichten erfinden und sie kommunizieren und uns gegenseitig beibringen können, was uns auch evolutionär sozusagen überhaupt erst in die Lage versetzt hat, den Weg zu gehen, den wir gegangen sind, ob man ihn gut oder schlecht bewerten will. Sei dahingestellt, aber dass die aus der Fähigkeit, sich eine andere Gegenwart und eine andere Zukunft vorzustellen, überhaupt ja auch erst der Wunsch entspringt, es besser zu machen. Und da treffen wir uns vielleicht. Und das ist, finde ich, ja auch die vornehmste Definition von linker Politik oder linkem Denken, dass man sagt, morgen könnte es besser sein. Und was können wir dafür tun? Oder was sollten wir dafür tun? Was sind die Möglichkeiten? Und dass Veränderung für den Menschen etwas Positives ist, bei allen Gefahren, er doch immer das Gefühl hat, es könnte meinen Kindern vielleicht doch mal besser gehen. Und das ist der Grund, warum wir Fantasie haben. Und wenn man diese zwei Dinge zusammenbringt und sagt, in welcher Art kann man Fantasie liebevoll gestalten, damit etwas rauskommt, woran man sich aufrichtet und was einen nicht niederdrückt. Und andererseits, was müssen wir tun, damit wir diese Kräfte verstärken? Und ich glaube, da spielt Kunst eine große Rolle, weil sie uns immer eine andere Welt zeigt, eine andere Dimension, eine alternative Daseinsform, alternative Ideen. Das ist, glaube ich, schon so verschwurbelt, ich das jetzt ausgedrückt habe, Auftrag genug, zu versuchen, darin ja nicht völlig zu scheitern, sondern Leuten immer wieder vielleicht nicht Türen aufmachen, aber ein Fenster, ein Spalt breit, damit ein bisschen frische Luft reinkommt.
Dazu habe ich noch zwei Fragen.
Ja, aber nur noch kurze.
Nur noch kurze.
Ich lasse es, wie mein Opa sagen würde, ich lasse jetzt noch einmal die Luft aus dem Glas und dann...
Schreibst du gerade? Blöde Frage, ja, aber ich weiß ja die Antwort.
Ja, also vielen Dank für diese Frage. Ich würde sie gerne beantworten. Ach, man schreibt, also das klingt jetzt auch wieder so blöd, Schriftsteller, aber man schreibt irgendwie immer, was ich vorhin gesagt habe über journalistische Texte, dass man idealerweise anfängt und eigentlich schon der halbe Text ist da, weil es schon so in einem gegärt hat. So schreibt man, glaube ich, einen Roman. Das ist der einzige Weg. Man muss sich so reinfuchsen in eine Welt, in eine Geschichte, in Figuren, in Konflikte, in eine Form, in einen Stil, dass man nicht mehr sagt so, und jetzt, heute ist der 1. August 2020, heute fange ich an mit meinem nächsten großen Roman, sondern dass in dem Moment, wo die Finger die Tastatur berühren, man eigentlich schon ein Drittel steht schon im Rückgrat und im Kleinhirn und so. Und vielleicht in irgendwelchen Notizen und in Sachen, die man gelesen hat und in Unterstreichungen. Deswegen, glaube ich, schreibt man eigentlich, wenn man es als Beruf begreift, immer. Und ja, tatsächlich schreibe ich am zweiten Roman leider immer so ein bisschen in Etappen, weil es kommen dann so Podcasts dazwischen oder andere Sachen. Und eigentlich, also man muss irgendwann in diese milde Form des Wahnsinns und in diese Schizophrenie kommen, dass man halb in der Realität ist und halb in der Geschichte. Und man aber so wie in so ein Ankleidezimmer immer wieder hin und her wechseln kann und immer wieder andere Sachen anprobiert und sich vorm Spiegel anguckt und wieder sagt, war noch nicht so gut und dann geht man wieder was essen und in die Dusche und dann geht man wieder zurück. Also dass man beides irgendwie hat und dass das wahre Leben und die Literatur sich so ein bisschen die Wiege halten und so beides befruchtet, dass man was anderes macht und spazieren geht und sich darauf freut, wieder in diese andere Welt einzutauchen und da das wieder weiterzuentwickeln. Und wenn man in der anderen Welt ist, auch dann auch wieder sagt, okay, jetzt reicht es, jetzt habe ich 3 Stunden daran gearbeitet, mehr bringt nichts und ich bin auch mit meinem restlichen Leben ganz zufrieden. Ich glaube überhaupt nicht an Leid als Quelle von großer Kunst. Mhm. Also kann funktionieren, aber es ist überhaupt eine der Möglichkeiten. Du kannst auch ein sehr zufriedener Mensch sein. Und insofern ist auch dieser Schaffensprozess bei dem Roman nicht so magisch. Und deswegen würde ich immer sagen, ja klar, schreibe ich und ich habe jetzt 50 Seiten von dem nächsten Buch und ich weiß auch, wo es hingeht und ich habe es durchstrukturiert. Das hilft irgendwann, wenn man solche Sachen macht. Und dann kann man sich, glaube ich, ich sage immer, es ist bezahltes Lego-Spielen, weil man baut sich so aus Lego so eine Piratenhochburg und dann rennt man da so rum und redet mit sich selber. Und irgendwann muss man die Figuren so nah an sich dran haben und so entwickelt haben und die so glauben und so sicher sein, dass die echt mit einem am Frühstückstisch sitzen und dass die sich auch melden. Also dann wacht man nachts auf und dann sagt Figur XY, naja, das hast du gestern geschrieben, aber ich würde mich nicht so verhalten und du weißt es auch, mach das bitte nochmal. Und ich würde doch solche Sachen nicht sagen. Also das meine ich mit dieser Schizophrenie. Mhm. Und da muss man irgendwann rein, also man kann nicht immer rein, raus, irgendwann muss man sich fallen lassen. Aber dann ist es ein bisschen seltsamer Zustand, weil man aufpassen muss, dass man nicht mitten auf den Straßenbahnschienen stehen bleibt mit dem Handy und dann nochmal schnell Sachen irgendwo reinschreibt, weil dann ist man in the zone, wie die Programmierer sagen, so, da kommt man da auch nicht mehr so raus. Aber dann ist es relativ kurz, glaube ich. Also zumindest bei mir ist es so, dann reichen 2 Monate, da wirklich drin zu sein, um die wichtigen Dinge zu klären. Und den Rest macht man vorher und nachher. Und vorher ist es so ein bisschen strukturieren und sich da reinmassieren und Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist super wichtig, ist eigentlich unterbewertet, ist eigentlich Schreiben, glaube ich, ist im Endeffekt Dinge aussortieren, so die guten ins Töpfchen, die schlechten und so weiter. Und da muss man die mutigen Entscheidungen treffen und sagen, das will ich machen, das nicht. Dann kommen diese Phase, wo man so total drin ist und danach kommt noch mal eine Phase, die auch sehr, sehr wichtig ist, natürlich Lektorat, Redigatur, wo jemand anderes dann vielleicht nochmal sagt, so, Kapitel 5 ist doch scheiße, mach das raus oder so. Klar, das, die Raffinierung und die Sublimierung muss da noch sein. Aber dieses Schreiben und Text produzieren nimmt eigentlich relativ kleinen Teil ein, glaube ich. Ja.
Das ist meine Hassphase. Redigatur und Lektorat. Und nochmal lesen, und nochmal lesen, und nochmal lesen, und nochmal lesen. Das ist für mich wie immer wieder im Training, irgendwie im Kampfsporttraining, immer wieder den Roundhouse-Kick, immer wieder scheitern, bis er am Ende irgendwann dann halt funktioniert. Ne? Du hast es ja gesagt, es ist immer wieder scheitern, aber immer wieder besser scheitern. Und im Grunde ist
weniger schlecht.
Ja. Weniger schlecht, aber es ist noch dazu unter kontrollierten Umständen scheitern. Und das macht es dann irgendwie noch anstrengender. Noch ein letzter Gedanke. Es ist keine Frage, es ist nur Bitte. Zum Abschluss. Was uns ja noch von den Tieren unterscheidet, ist nicht nur die Liebe und die Fantasie, sondern der Umstand, dass wir um unseren eigenen Tod wissen und der Umstand, dass wir Humor haben. Und den Humor haben wir wiederum und die Fantasie brauchen wir auch, eben weil wir wissen, dass wir bald sterben werden oder nicht bald, aber irgendwann sterben werden, was Tiere ja nicht wissen. Das heißt, ein großer Part unserer kulturellen Welt, unserer kulturellen Abbildung und dementsprechend auch Literatur entsteht aus der Angst der eigenen Vergänglichkeit oder der Angst vor dem eigenen Tod. Was muss das letzte Buch sein, was du vorm Sterben geschrieben haben willst? Ich brauche nur eine Gattung und ein Thema. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Pitch. Aber was ist kurz vorm Sterben oder also vor deinem Tod das letzte Buch, was du geschrieben haben willst?
Das ist eine super, super letzte Frage. Ich weiß schon die Gattung. Titel kann ich nicht sagen. Es wird eine letzte völlig... Es wird eine letzte Liebesgeschichte, die nicht mehr sein will, als sie ist. Das ist das Einfachste und Schwierigste, was man schreiben kann. Und das Einzige, was zählt, ich glaube, alle Geschichten, egal, auch, also alles ist irgendwie eine Liebesgeschichte. Und einmal noch so auf die Grundmauern dessen, was man eigentlich da die ganze Zeit versucht hat, das nochmal machen. Mhm. Ob es dann irgendwie irgendjemand was sagt oder gut wird, ist dann, glaube ich, egal, oder? Was wäre es bei dir?
Gesammelte Liebesbriefe an meinen Freund.
Ja. Das ist doch, ich meine, das ist der halb der Liebesroman und halb die persischen Briefe.
Ja, stimmt.
Das ist doch gut. Hervorragend. Jetzt haben wir euch sehr viel über unser Schreiben erzählt und hoffen, tatsächlich, glaube ich, waren wir deutlich, vielleicht hat man es nicht gemerkt, aber wir waren, glaube ich, deutlich schüchterner als bei jeder Kommentierung des Tages- oder Wochengeschehens. Aber vielleicht hat es ja irgendjemand was gebracht. Ich glaube, das könnte man auch über jedes Buch schreiben. Vielleicht bringt es ja jemand was.
Nee, stimmt. Es ist ja auch sehr selbstreferenziell. Ich hoffe, ihr nehmt uns das auch nicht übel. Mit der Hoffnung, dass das in irgendeiner Form für irgendeinen kleinen Tipp parat hat, wie er seine eigene Kunst verwalten kann. Verwalten, das ist blöd. Schaffen ist pathetisch.
Wie auch immer.
Verstofflichen kann.
Und falls nicht, vielleicht, dass man uns jede Woche besser versteht, wie wir dazu kommen, worauf wir kommen und warum wir tun, was wir tun. Und ich werde jetzt, um in dieser anderen Realität des Futur 7 zu sein, jetzt werde ich gerade wieder einmal ins Wasser gesprungen sein. Schluss mit clever reden.
Okay, ich stürze mich in die Isar.
Sehr gut. Es war sehr schön. Vielen Dank und bis nächste Woche, kann man sagen.
Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen und habt eine schöne Zeit.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.